Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Wir unterhalten uns heute, ja, heute wird es richtig nerdig. Wir unterhalten uns heute über UCITS.
Ja.
Also ETFs und Fonds, da haben wir manchmal so kryptische Bezeichnungen, gerade ETFs. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF. US-Dollar accumulated und so weiter und so fort. Und überall steht dieses UCITS drin. Da hast du dich jetzt mit beschäftigt und hast einen Artikel dazu verfasst, den wir hier wieder mit verlinken und wo wir heute im Podcast so das Wichtigste drüber wir uns austauschen werden. Geht einfach darum, dass man so ein besseres Verständnis dafür entwickelt, was kaufe ich da eigentlich, wenn ich so einen ETF kaufe oder einen Fonds, weil dieses UCITS, wie gesagt, eigentlich überall, gerade bei ETFs im Namen mit drin steht. UCITS, ja, ist englisch abgekürzt. Du kannst uns ja mal mit dem ausgesprochenen UCITS beglücken.
Genau, ich möchte nur vorwegschicken, wir sind keine Juristen. Ich habe mir die EU-Richtlinie durchgelesen oder ansatzweise durchgelesen, aber auch ich überblicke nicht den kompletten juristischen Rahmen davon, deswegen das schon mal vorweg. Ansonsten, UCITS steht für Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. Im Deutschen entspricht das den OGAW, das sind die sogenannten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.
Genau, das Schöne ist, Deutsch kann man das abkürzen, OGAWs.
Ich habe das im Englischen immer die USITS gesagt.
Ja, stimmt, USITS und OGAWs, also kann man beides sehr, sehr schön kurz zusammenfassen. Am Ende ist es, glaube ich, eine Regularie, oder?
Genau, also es ist einfach eine EU-Richtlinie, die sagt, welche Eigenschaften diese UCITS haben müssen oder diese Organismen. Es geht halt vor allem um Investmentgesellschaften, die Fonds auflegen. Die OGAWs, die kann man dann nochmal abgrenzen von den alternativen Investmentfonds. Die sind nicht unter dieser Richtlinie mit vereinigt, die haben ihre eigenen Richtlinien. Deswegen genau, alles, was nicht OGAW ist, ist dann ein alternatives Investment.
Weil jetzt ein paar Mal OGAW und UCITS kommt, bevor wir weitermachen, kann ich das einfach miteinander vertauschen, die Begriffe? Ist das das Identische oder gibt es da Unterschiede? Oder?
Im Prinzip ist es einfach die deutsche Entsprechung des englischen Begriffs. Also die in der EU-Richtlinie auf Deutsch wird immer von OGAWs gesprochen. Wir können aber auch gerne bei UCITS bleiben, einfach weil die meisten ETFs im Namen des UCITS tragen, kann aber im Hinterkopf behalten, dass dann OGAW gemeint ist. Wenn man jetzt zum Beispiel einen aktiven Fonds aus Deutschland sich anschaut, dann wird man eher im Basisinformationsblatt auf den Begriff OGAW treffen.
Ja.
Deswegen, ja, wie wollen wir es handhaben?
Naja, bleiben wir bei UCITS. Ja. Da haben wir den ETF-Namen mit abgedeckt.
Genau.
Wichtig ist, was ich jedem mitgebe, wenn ich einen ETF kaufe oder einen Fonds, wo UCITS oder OGAW mit drin steht, dann kann ich davon ausgehen, dass es ein transparentes, gut durchreguliertes Produkt ist, was sich in der Regel für Privatanleger grundsätzlich erstmal eignet, was die Regulatorik angeht, unabhängig davon, was dort gekauft wird. Ja, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Merkmale von UCITS?
Na, ein Merkmal hast du ja schon genannt, und zwar die Transparenz. Es wird in der Richtlinie ganz klar zum Beispiel gesagt, dass UCITS Jahresberichte, Halbjahresberichte und Prospekte veröffentlichen müssen, die eben auch alle Informationen enthalten müssen, damit die Anlegerinnen und Anleger am Ende informierte Entscheidungen treffen können. Und es wird auch noch reingeschrieben, dass eben ein Basisinformationsblatt da sein und veröffentlicht werden muss. Das ist schon mal förderlich für die Transparenz, weil dann eben die Leute auch reinschauen können, was genau das Produkt macht, welche Kosten enthalten sind, auch ganz wichtig, dass sie einfach wissen, worauf sie sich da einlassen. Ein weiteres Merkmal ist dann die Liquidität, weil in der Regel kann man ETFs und Fonds täglich kaufen und verkaufen. ETFs ja noch leichter, die sind ja an der Börse handelbar, aber auch Fonds kann man eigentlich ständig kaufen und verkaufen, wenn es nicht gerade irgendwelche Notmaßnahmen gibt. Genau, und dann durch die Richtlinie haben die UCITS natürlich auch besonderen Schutz oder besondere Regulierungen, die dazu führen, dass die Anleger selbst ja auch geschützt sind, weil sich die Produkte vor allem an ein Publikum oder an den privaten Anleger richten und da einfach geregelt ist, dass eben diese privaten Anleger nochmal besonders geschützt werden sollen, im Gegensatz jetzt zu professionellen Anlegern, weil private Anleger kann man nicht davon ausgehen, dass die alle viele Kenntnisse und Erfahrungen haben, und deswegen sagt die Richtlinie eben auch, dass die Anleger geschützt werden sollen, indem man eben zum Beispiel die Prospekte veröffentlicht, klar Kosten kommuniziert. Dann gibt es noch besondere Regeln zur Anlagepolitik, das heißt zum Thema Diversifikation wird auch noch einiges geregelt, dass da auch ja gewisse Risiken überschaubar sind. Da kommen wir dann später nochmal ins Detail dazu.
Ja.
Genau.
Insolvenzsicherheit ist, glaube ich, auch ein Thema. Ne? Die Verwahrstelle ist dort geregelt.
Genau, es wird in den Richtlinien ganz klar geregelt, dass es eine Verwahrstelle geben muss, die getrennt ist von der Verwaltungsgesellschaft, heißt also von dem Investmentfonds, dass dort die Gelder verwahrt werden. Es gibt auch ganz klare Regeln, wie diese Verwahrstelle arbeiten muss, dass sie auch regelmäßig den Wert der Vermögensgegenstände ermitteln muss, und so dass eigentlich auf beiden Seiten viel Sicherheit ist, beziehungsweise auf drei Seiten.
Ja, also das bedeutet, wenn ich quasi keine Einzelaktien kaufe zum Beispiel, sondern Aktienfonds, habe ich kein zusätzliches Insolvenzrisiko, dass mir die Kapitalverwaltungsgesellschaft um die Ohren fliegt beziehungsweise in die Insolvenz geht, weil das
genau.
Vermögen der Anleger gar nicht in der Bilanz der Kapitalverwaltungsgesellschaft aufgenommen wird, sondern von der Verwahrstelle eben betreut wird. Und wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft in die Insolvenz geht, ist das quasi dann das Vermögen getrennt verwahrt, dass der Anleger und die Anleger können ausgezahlt werden, vereinfacht gesagt.
Genau.
Wie dürfen denn jetzt eigentlich diese UCITS Geld anlegen? Weil da gibt es ja, ich sag mal, Richtlinie, wie groß eine Position maximal sein darf, etc. pp. Nicht umsonst ist zum Beispiel bei nachhaltigen ETFs ja dieses 5% Cap oft mit drin, wo zum Beispiel die größte Position in so einem nachhaltigen ETF auf 5% gecapped wird oben und die nicht mehr als 5% einnehmen darf, was dann quartalsweise wieder sichergestellt wird. Wenn zum Beispiel, war zum Beispiel beobachtbar, Microsoft oder sowas, das hätte in einem nachhaltigen ETF oftmals so 10%, 13%, 14% Gewicht, je nachdem, wie der Kurs gerade steht. Und da wäre das, glaube ich, mit der UCITS-Richtlinie schon schwierig.
Genau, man muss aber schon mal vorweg sagen, es gibt für viele Regeln auch immer gleich die Ausnahmen noch dazu.
Okay.
Also selbst wenn da harte Grenzen drin stehen, ist dann so zwei Abschnitte weiter dann irgendeine Ausnahme schon wieder drin. Aber so grundsätzlich kann man sagen, die UCITS dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, beziehungsweise die erwerben, die auf geregelten Märkten gehandelt werden. Maximal 10% des Anlagevermögens darf dann in andere Sachen investiert werden, wie jetzt zum Beispiel Finanzderivate, was jetzt so Futures oder Optionen sind. Die dürfen nicht in Edelmetalle oder Zertifikate auf Edelmetalle investieren, also Aktien eines Unternehmens, das Goldminen bewirtschaftet, sind okay, aber eben nicht physisches Gold. Das darf jetzt nicht in einem ETF da rumlungern. Genau, das so grundsätzlich dazu. Dann wurde noch festgelegt, dass zum Beispiel nicht mehr als 5% des Sondervermögens von ein und demselben Emittenten angelegt werden darf. Aber auch da gibt es Ausnahmen, zu denen wir dann gleich auch noch kommen, weil wir wissen ja schon, dass wer jetzt den MSCI World oder so in dem ETF abbildet, da nimmt ja Apple meistens auch schon mehr als 5% ein. Dann gibt es ja noch andere Anleihe-ETFs, wo dann China mit 12% als Emittent drinsteht. Genau, also da gibt es dann Ausnahmen, zum Beispiel gerade für ETFs steht gezielt drin, dass wenn sich ja so ein Investmentfonds an einem Index orientiert und den auch abbilden möchte, und der Index halt allgemein veröffentlicht wird, dann ist es auch okay, wenn da eben die 5% überschritten werden. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, wir haben ja zum Beispiel ETFs, die für den Geldmarkt sind. Da haben wir auch welche, die jetzt deutsche kurzlaufende Staatsanleihen, das sind ja dann quasi 100%, ist der Deutschland als Emittent drin, was auch okay ist, weil nämlich, solange eben von einem Staat ein Staat dahinter steht mit einer Bonität, ist es auch okay. Das heißt, Anleihe-ETFs mit einem einzigen Emittenten sind dann eben auch okay.
Ja.
Das sind dann so die kleinen Ausnahmen, die noch drin sind.
Alles klar. Ich habe das, glaube ich, schon mal ich hatte ja mal einen Beitrag gemacht zur Kritik am 10x DNA-Fonds von Frank Thelen. Und da hatte ich ja auch gesagt, dass dort gewisse Regularien eingehalten müssen, was die maximale Positionsgröße angeht.
Ja.
Und da eine gewisse Streuung eben schon alleine aus dieser UCITS-Regulierung herausgegeben ist. Und das ist so ein Praxisbeispiel, wo man halt schauen muss als Vermögensverwalter, dass selbst wenn ich jetzt sage, ich will jetzt eigentlich mein ganzes Geld in Tesla reinstecken, das ist rechtlich gar nicht möglich.
Ja, genau. So.
Und da sieht man eben, dass die Regulierung dann Auswirkungen auf ja, konkrete Anlagepolitik hat.
Genau, das sieht man ja zum Beispiel auch bei den ETCs, den Exchange Traded Commodities. Die haben auch keine UCITS-Regulierung meistens im Namen, weil das dann manchmal wirklich ja nur auf einzelne Rohstoffe sich bezieht. Dann ja. Hat man halt einen ETF auf Gold sozusagen, der ist dann aber eben kein ETF mehr,
ja.
Sondern eben ein ETC. Und die allein kriegen keine UCITS-Richtlinien oder Regelungen an sich.
Ja.
Schon aus Diversifizierungsgründen nicht.
Gibt es noch mehr Anlagen, die den UCITS-Kriterien nicht unterstehen, wo man sagt, okay, da könnte man mal drüber stolpern, oder sind damit eigentlich die wichtigsten genannt?
Na, grundsätzlich betrifft es eigentlich alle alternativen Investmentfonds. Also alles, was eben nicht unter die UCITS-Richtlinie oder als OGAW bezeichnet werden kann, sind dann die alternativen Investmentfonds. Die sind dann aus unterschiedlichen Gründen auch nicht dabei. Also in der Regel sind es ja bei solchen Sachen, bei solchen Fonds wird ja eher in Sachwerte zum Beispiel investiert und nicht in Wertpapiere. Wenn wir uns zum Beispiel Immobilienfonds anschauen, egal ob offen oder geschlossen, da wird ja konkret in Immobilien investiert oder in Projekte, um Immobilien zu bauen. Dann zusätzlich sind die eben auch weniger liquide. Meistens gibt es ja ganz klare Regelungen, wie lange die gehalten werden müssen. Und mit langen Kündigungsfristen, das heißt, ich kann auch nicht täglich kommen und kaufen und verkaufen. Gerade bei geschlossenen Fonds habe ich ja meistens dann nur zu einem bestimmten Zeitpunkt die Möglichkeit, so einen geschlossenen Fonds zu kaufen, und der läuft dann eben seine Laufzeit ab. Die sind also nicht mit in der Richtlinie enthalten. Und genau, dann gibt es ja noch bei den alternativen Investmentfonds gibt es auch Spezialfonds noch, die sich dann vor allem so an professionelle Anleger wenden, und da muss man schon allein ja mindestens 200.000 als Mindestbeteiligung einbringen, und ja, neben der fehlenden Liquidität ist es dann eben auch ein Kriterium, warum es sich dann nicht für private Anleger eignet, weil die Anleger in alternativen Investmentfonds sind eben auch nicht so sehr geschützt wie die jetzt in ETFs und aktive Fonds investieren.
Ja. Wo man das Thema Liquidität sehr, sehr schön immer sieht, ist das Thema bei uns im Beratungsalltag bei offenen Immobilienfonds, die ja seit der Weltfinanzkrise doch, was die Verfügbarkeit geht, deutlich eingeschränkt wurden. Da hat man Mindesthaltefristen, wo man erstmal so 12 Monate, 2 Jahre das Ganze halten darf, bevor man da überhaupt erstmal einen Verkaufauftrag stellen kann. Dann dauert das teilweise ein Jahr, ehe man die Anteile zurückgeben kann und. Heißt nicht, dass man nicht zwischendurch das Geld flüssig machen kann. Dann gibt es dann meistens einen Zweitmarkt, auf dem man das Ganze veräußern kann, oder einen Börsenpreis. Da ist dann aber mit 10% Abschlag oder sowas gehandelt. Und auch bei geschlossenen Immobilienfonds, geschlossenen Flugzeugfonds etc. gibt es meistens auch irgendeinen Zweitmarkt, wo man das Ganze dann mit einem ordentlichen Preisabschlag dann handeln kann. Wie sinnvoll das dann natürlich ist, sei mal dahingestellt. Wenn man dort größere Verluste, nur weil man zwischendurch veräußern will, dann realisieren kann. Probleme entsteht immer dann bei solchen Produkten, wenn es quasi an Privatanleger verkauft wird und die gar nicht verstehen, was da eigentlich an Risiko auf einem zukommt. Also gerade die Flugzeugfonds, Containerfonds und sowas, das wurde ja massenverkauft früher, und das ist immer noch was uns ab und zu hier als Bestandsanlage mit über den Weg läuft. Und im Prinzip sehe ich da nur, sind es nur Problemfälle, die man da auf dem Tisch hat. Gerade die Flugzeugfonds durch Corona jetzt wieder in Mitleidenschaft gezogen. Da wird quasi ein Fonds aufgelegt, da schmeißen alle Anleger rein, da wird ein Flugzeug gekauft und da werden dann Leasingverträge abgeschlossen für die Flugzeuge, mit denen das zurückgezahlt wird. Und jetzt ist das Problem, dass da teilweise Flugzeuge gekauft wurden, die jetzt ausgemustert werden von den Fluggesellschaften, wo keine Anschlussleasingverträge dann zu finden sind. Und dann hast du da ein Flugzeug in dem geschlossenen Fonds ohne Anschlussverwendung, was natürlich ziemlich blöd ist. So, und ja, das sind so, was das Thema Risikostreuung angeht, dann natürlich ein bisschen problematisch. Das kann man als Normalanleger gar nicht absehen in der Regel, wenn man so ein Ding unterschreibt, weil man auch gar nicht, ich sag mal, der Berater hat ja auch ein Interesse, dann das Ganze zu verkaufen, sicherlich nicht ganz klar ist, welches Risiko man da eingeht, wenn man jetzt so ein Flugzeugfonds da eigentlich zeichnet.
Ja. Genau.
Und da ist vielleicht zum eigentlichen Thema zurück, wenn ich dann sehe, okay, ich habe ein UCITS-Produkt oder ein OGAF-Produkt, dann habe ich natürlich so eine gewisse Sicherheit, dass da gewisse Mindestkriterien eingehalten sind, was zum Beispiel das Thema Risikostreuung angeht. Ja, zusammenfassend, hat ja gerade schon kurz gesagt, also zur Praxis zurück, hast du noch, ja, was bedeutet das jetzt am Ende für Anlegerinnen und Anleger, die ganze UCITS-Regularik?
Ja, also wenn ich Privatanleger bin, dann sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass die ETFs auch dieses UCITS im Namen haben, beziehungsweise dass Fonds irgendwo auch darauf hinweisen, dass sie zu den OGAW-Richtlinien gehören, weil eben damit verbunden diese ganzen Merkmale sind. Das heißt, wenn ich diesen Begriff irgendwo da drin habe, weiß ich, okay, mein Produkt ist liquide, ich kann es kaufen und verkaufen. Mein Produkt hat Transparenz, das heißt, ich finde irgendwo Berichte, ich finde das Basisinformationsblatt, ich finde ein Prospekt, wo alle Informationen drinstehen. Ich weiß, es ist ordentlich reguliert, die brauchen eine ordentliche Zulassung, werden beaufsichtigt. Ich weiß, es gibt die Verwahrstelle, die dann das, mein Vermögen auch verwahrt. Von daher auf jeden Fall darauf achten, dass es im Namen drin ist. Nichtsdestotrotz sollte man sich dann aber auch die Prospekte mal durchlesen oder zumindest Basisinformationsblatt, um einfach ja zu verstehen, wie das Produkt an sich funktioniert. Dann ja, da kommt man wahrscheinlich nicht drum herum.
Ja. Use it ist nicht gleich use it. Ja, ja. Genau. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen klarer, mir jetzt auch noch ein bisschen klarer, was dieses Use it im Namen eigentlich bedeutet. Ja, und jetzt kann man getrost losgehen und sich ein UCIT raussuchen und für seine Anlage auswählen. Genau. So, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss.
Ciao.